Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln begleitet. Wie gewohnt begrüßen euch hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Ausschussvorsitzender.
Sowie André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln und Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Ausschuss.
Wir berichten euch heute von der 44. Sitzung vom 21. März und das war eine besondere Sitzung, weil wir mittlerweile den dritten großen Komplex des Untersuchungsauftrages abgeschlossen haben, nämlich wir hatten zuerst die Polizei und verschiedene Zeuginnen und Zeugen aus den unterschiedlichen Dienststellen der Abschnitte der Direktion des LKA. Dann hatten wir uns mit dem Verfassungsschutz beschäftigt und dort weniger als mehr Erkenntnisse gewonnen. Auch darüber haben wir euch berichtet. Und wir hatten jetzt die letzten Sitzungen mit VertreterInnen der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft verbracht und brachten das jetzt in der letzten Sitzung zum Abschluss, und zwar mit unserem ersten Zeugen, das war der Justizstaatssekretär Feuerberg. Warum war der Staatssekretär da? Der war nämlich, bevor er zum Staatssekretär im CDU-Justizsenat ernannt worden ist, Stellvertreter der Generalstaatsanwältin und damit auch zuständig für die politische Abteilung in der Staatsanwaltschaft und da zuständig für den Bereich der politisch motivierten Kriminalität in der Generalstaatsanwaltschaft. Also ein wichtiger Zeuge, der die Fäden zusammengehalten hat, als die Generalstaatsanwaltschaft den Untersuchungskomplex an sich gezogen hat. Und wir hatten noch eine zweite Zeugin, da kommen wir später nochmal dazu.
Genau, ich würde vielleicht einmal auf den Sachverhalt eingehen. Du hast es eben schon angesprochen, er war der zuständige Abteilungsleiter der Abteilung 17 bei der Generalstaatsanwaltschaft und damit auch in der Situation, als die Generalstaatsanwältin Margarete Koppers das An sich ziehen dieser Fälle erwogen hat, mit dem sie Rücksprache gehalten hat. Und er hat uns das etwas lapidar erzählt, dass die Rücksprache, die sie mit ihm gehalten hat, war ein Telefonat, das ihn im Urlaub beim Renovieren des Hauses erreicht hat. Und ihm war direkt, als sie ihm den Sachverhalt geschildert hat, den haben wir euch in den vergangenen Folgen schon dargelegt, da würde ich jetzt darauf verzichten, warum die Fälle an die Generalstaatsanwaltschaft gezogen werden, war das für ihn direkt nachvollziehbar und klar, dass diese Übernahme gegeben ist. Und er hat dann eben mit der Generalstaatsanwältin besprochen, dass er zusätzliche Kräfte in der Abteilung 17 braucht. Das haben wir hier ja auch schon erläutert. Wir haben die beiden Staatsanwälte auch befragt gehabt. Die sind dann innerhalb von einer Woche versetzt worden, die Staatsanwälte Hennies und Reinsdorf in die Generalstaatsanwaltschaft und haben dann dort die Bearbeitung des Neukölln-Komplexes übernommen.
Außerdem war er zuständig für den Kontakt mit den später eingesetzten Sonderermittlern. Da hatten wir ganz am Anfang dieses Podcasts auch länger darüber berichtet, werden auch sicherlich heute im Laufe der Folge nochmal darauf zurückkommen. Aber lass uns doch gerne auf die Übernahme des Komplexes doch mal schauen und auch seine Rolle darin. Er hat jetzt nicht ganz konkret die Ermittlungsarbeit geführt. Das waren die beiden Staatsanwältinnen Hennies und Reinsdorf. Auch dazu hatten wir schon berichtet. Aber er hatte doch immer mitzureden, wenn es um die wesentlichen Entscheidungen ging. Und auch natürlich, wenn neue Maßnahmen unterzeichnet werden mussten. Auch das war praktisch dann seine Zuständigkeit.
Ja, der hat uns das schon auch von sich eine sehr aktive Rolle geschildert. Die hohe politische Bedeutung dieses Verfahrens war natürlich spätestens durch das Heranziehen an die Generalstaatsanwaltschaft ohnehin gegeben. Er hat aber davon berichtet, dass er mehrmals wöchentlich mit den beiden zuständigen Staatsanwälten Rücksprache gehalten hat, dass sie auch einen sehr engen Austausch mit dem Landeskriminalamt der dortigen Staatsschutzabteilung beziehungsweise der BAO Fokus gehalten haben, es auch da sehr regelmäßigen Austausch gab. Das war einer der Punkte, die er uns sehr intensiv beschrieben hat, dass dieser regelmäßige Austausch eben dazu geführt hat, dass man viele der Ermittlungsschritte nochmal sich geguckt hat, welche zusätzlichen Maßnahmen sind noch erforderlich, was ist noch gegeben. Und ich glaube, das können wir auch sagen, das haben wir ja sowohl aus den bisherigen Befragungen als auch aus der Aktenlage, sieht man das, dass mit der Übernahme der Generalstaatsanwaltschaft nochmal innerhalb von den den ersten Monaten nochmal deutlich neue Ermittlungsschritte eingeleitet werden, nochmal zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um zu Ermittlungsergebnissen zu kommen.
Wir hatten aber auch schon das Bild, dass sich die VertreterInnen der Generalstaatsanwaltschaft mit Kritik an der Staatsanwaltschaft an sich durchaus zurückgehalten haben. Auch hier war dieser Zeuge nicht anders, also eine direkte Kritik an der Staatsanwaltschaft oder eben dort an der Abteilung für Staatsschutzangelegenheiten, die gab es nicht. Insgesamt wurde auch hier beschrieben, dass da eigentlich gar keine große Zusammenarbeit besteht, was auch daran liegt, dass die Generalstaatsanwaltschaft dann im Wesentlichen Terrorismusdelikte bearbeitet, die dann grundsätzlich auch immer dort verortet sind und die allgemeine politisch motivierte Kriminalität in der Staatsanwaltschaft bearbeitet wird. Also dass die Arbeitsbereiche auch ziemlich getrennt sind. Gleichzeitig muss man gerade bei Juristen immer ganz genau hinhören. Da kamen trotzdem auch so Aussagen wie, dass man sich eben am Anfang erstmal strukturieren musste. Und das deutet ja durchaus auch darauf hin, wie schon in unseren Befragungen vermutet, dass es eben keine übersichtliche Struktur der Ermittlungsführung bei der Staatsanwaltschaft zum Neukölln-Komplex bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat.
Ja, und Herr Feuerberg hat auch sehr klar gemacht, dass im Zusammenhang mit der Anklageerhebung des Verfahrens, was jetzt gerade vor dem Landgericht in zweiter Instanz entschieden wurde und wo es in zweiter Instanz zu einer Verurteilung kam, dass die für diese Anklageerhebung essentiell war, die verschiedenen Mosaiksteine und Indizien und Hinweise aus den verschiedenen Verfahren zusammenzuführen und nicht nur den gesamten Komplex zu betrachten und nicht nur diese eine Tat, die zwei Brandstiftungen innerhalb einer Nacht, sondern eben auch Erkenntnisse aus anderen Verfahren, aus anderen Maßnahmen hinzuzufügen. Und dass es dafür, für diese Zusammenstellung auf Seiten der Staatsanwaltschaft, um dann zur Anklageerhebung zu kommen, essentiell war, dass es von zwei Staatsanwälten nur betreut wurde, die sich über alles austauschen konnten. Alle wesentlichen Verfahren, wo es Hinweise gab oder Indizien, lagen ja auch bei Frau Reinsdorf gebündelt. Das heißt, dass diese Bündelung der Verfahren essentiell war aus Sicht von Herrn Feuerberg für den Erfolg der Generalstaatsanwaltschaft in dem Verfahren.
Also hätte man diesen Überblick sich nicht verschafft, hätte man kein Gesamtbild erkennen können. Damit wären ja auch nicht die Anklagen erfolgt, die jetzt letztendlich vor dem Landgericht Ende letzten Jahres auch zu einer Verurteilung geführt haben.
Und um das einmal zu sagen, mit dieser klaren Aussage für die Bündelung, die ja auch schon Frau Koppers hier so klar, die im Prinzip alle Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft hier so klar geäußert haben, ist auch nochmal ein klarer Gegensatz zu den Äußerungen, die wir beispielsweise von den alten Abteilungsleitern der Staatsschutzabteilung in der Staatsanwaltschaft bekommen haben oder auch von anderen Staatsanwälten aus diesem Bereich, die immer davon gesprochen haben, naja, so eine Bündelung, die könnte man schon machen, aber es sei eigentlich auch egal, weil für die Bearbeitung, die könnte man auch getrennt und separat in Einzelverfahren erfolgen. Das, was Herr Feuerberg ja ausgeführt hat, widerspricht dem ganz klar, weil eben diese Anklageschrift und damit auch der Erfolg vor Gericht ohne die Bündelung nicht erfolgt wären.
Wir haben natürlich trotzdem noch etwas weiter nachgehakt zur Arbeit der Staatsanwaltschaft und wie man es denn bewertet, wenn hunderte von rechtsextremen Fällen entweder nicht richtig bearbeitet werden oder definitiv eben nicht zu Ermittlungserfolgen führen. Und da hat der damalige Oberstaatsanwalt eine Aussage gemacht, die sich eigentlich recht gut dafür eignet, den Sinn und Zweck der Arbeit staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen im Rechtsstaat darzustellen, nämlich, dass der Rechtsstaat sich zum einen in den Ermittlungserfolgen, aber auch eben anhand der Signifikanz der Straftaten messen lassen müsse, auf Deutsch übersetzt. Wenn Fälle auch medial, öffentlich und von großem Gewicht für die Betroffenen sind und gleichzeitig dabei keine Ermittlungserfolge vorzuweisen sind, dann schadet das auch dem Vertrauen in die Justiz und vor allem auch dem Vertrauen in den Rechtsstaat. Und André, ich erinnere mich auch noch, du hast versucht auch ein bisschen rauszuhören, naja, woran lag es denn dann bei der Staatsanwaltschaft? Da hat er uns zumindest auch eine Begründung gegeben.
Ja, er hat ausgeführt, dass die Belastung mit Fällen in der Abteilung 231 der Staatsschutzabteilung sehr hoch war, dass inzwischen die Zuständigkeiten auch aufgeteilt sind auf drei verschiedene Abteilungen in der Staatsanwaltschaft und dass diese hohe Fallbelastung jetzt es schwierig machen würde, sich um die einzelnen Fälle so in der Tiefe zu kümmern, wie sie in der Generalstaatsanwaltschaft es dann machen konnten. Klar ist aber auch, trotzdem hätte man die Frage der Bearbeitung durch Bündelung auch innerhalb dieser herausfordernden Arbeitssituation durchaus angehen können.
Interessant wird das dann ja vor allem, wenn ich mich an die Befragung der ehemaligen Leitern der Staatsschutzabteilung in der Staatsanwaltschaft erinnere. Gut, die CDU hat ja auch immer gefragt, gab es genug Personal, genug Technik? Ihr kennt alle diese Fragen, die standardmäßig von der CDU gestellt werden. Aber da hatten wir gerade von den Führungspersonen so auch diese Aussagen, ja, mehr Personal schadet nie, aber kein deutliches Überlastungssignal, dass sie damals die Fälle, die sie auf dem Tisch hatten, nicht sachgerecht bearbeiten konnten. Also das wäre ja eigentlich die logische Konsequenz davon, wenn Herr Feuerberg schildert, dass dort eine massive Überlastung aufgrund der Vielzahl der Fälle stattgefunden hat. Also entweder man hat in Kauf genommen, dass man reihenweise Verfahren einstellt und das als Normalität begriffen, oder man hat es einfach auch hingenommen und die Fälle für nicht so wichtig betrachtet.
Herr Feuerberg hat uns auch nochmal ausgeführt, dass eine der Herausforderungen insgesamt in der Staatsanwaltschaft Berlin ist, dass die dadurch, dass relativ neue Staatsanwälte angefangen haben in den letzten Jahren und der Personalwechsel relativ groß war, auch durch pensionsbedingte Jahrgänge, die in den Ruhestand gehen, dass dadurch sehr viele Personen in einem recht niedrigen Erfahrungslevel auch in den Staatsschutzbereich gekommen sind, wo er ganz klar ausgeführt hat, in anderen Abteilungen, die allgemeine Kriminalität bearbeiten, da ist das weniger schlimm, aber eigentlich in der Staatsschutzabteilung braucht man A, erfahrenere Staatsanwälte und B, eine längere Zeit, die Personen dann auch verweilen in diesem Bereich, um eben Spezialwissen sich anzueignen, um eine Vertrauensbasis mit den Mitarbeitenden des Staatsschutzes auf Polizeiseite aufzubauen und dass all dies durchaus herausfordernd war in den letzten Jahren in der Staatsanwaltschaft.
So viel vielleicht zum ersten Zeugen. Also vieles, was sich in unseren vorhergehenden Befragungen gezeigt hat, das hat sich mittlerweile verfestigt. Vielleicht kommen wir mal zu einer Bilanz der Arbeit der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft. Und wie die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, wir sparen ja auch nicht an Kritik. Aber umso wichtiger ist es vielleicht auch mal zu loben, wo es angebracht ist. Und ich glaube an dieser Stelle, und das hat man auch durchweg durch alle Befragungen der Generalstaatsanwaltschaft gemerkt, dort wurde wirklich ein hochprofessioneller und hervorragender Job geleistet. Von Beginn an, als man versucht hat, an die Akten zu kommen, sich einen Überblick über die Serie zu verschaffen, dass man alle Fälle nochmal ganz genau angeschaut hat und dann eben auch darauf hingearbeitet hat, dass man zu einer Anklage kam, die dann auch zu einem Urteil geführt hat. Das hat auch übrigens der jetzige Staatssekretär durchaus als Genugtuung bezeichnet. Also wir haben auf der einen Seite eine gut arbeitende Generalstaatsanwaltschaft und gleichzeitig erinnere ich mich da auch an die Befragung der Generalstaatsanwältin Margarete Koppers. Die hätte sich ja auch hinstellen können und ihre Behörde einfach nur lobend repräsentieren können. Aber sie hat ja selbst gesagt, dass trotz einer Verurteilung von den Brandstiftungen und einigen Sachbeschädigungen sehr, sehr viele Fälle nicht aufgeklärt worden sind und dass sie auch versteht, dass das zu einem Vertrauensverlust in die Justiz bei den Betroffenen geführt hat und dass das auch beschämend sei, wenn eben über so einen langen Zeitraum so viele Taten nicht aufgeklärt werden können. Und ich finde auch, dass diese Form einer Fehlerkultur jetzt gar nichts Negatives ist, sondern auch etwas ist, das zeigt, dass ein Problembewusstsein vorhanden ist, dass man auch die Perspektive der Betroffenen sieht, dass man sie ernst nimmt und auch versucht, besser zu werden. Auch da hat ja übrigens die Generalstaatsanwaltschaft bei Fehlverhalten, bei Missständen, die sie aufgedeckt hat, die sie gesehen hat, beispielsweise auch in den lapidaren Einstellungsbescheiden, da wurden dann Konsequenzen ergriffen, da wurde die Arbeitsweise geändert, damit man es eben in den zukünftigen Fällen besser macht. Also dieses Lob vielleicht einmal vorneweg und dann kommen wir wie gewohnt zur Kritik.
Ja, ich glaube, ich kann einmal den Gegensatz schon mal aufmachen, den du eingeleitet hast. So viel Lob wir für das haben, was die Generalstaatsanwaltschaft dann nach der Übernahme der Ermittlungen geleistet hat. So viele Punkte sind doch, das habt ihr auch aus den letzten Folgen herausgehört, an Kritik in Richtung Staatsanwaltschaft offen geblieben. Das eine ist, die grundsätzlich ist die Leitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft für die Ermittlungen, also dass sie auch gegenüber der Polizei die Leitung der Ermittlungen innehat und da anleitet, wohin welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen, welche Maßnahmen etc., das ist unzureichend wahrgenommen worden. Vielfach ist auch in den Befragungen hat es deutlich mehr das Bild gezeichnet, dass die Polizei macht und die Staatsanwaltschaft unterschreibt im Zweifel die Beschlüsse, die erforderlich sind, manchmal auch nicht. Diesen Fall hatten wir ja auch, das ist ja auch eine der Kritik, die von Seiten der Polizei kam, dass Beschlüsse gar nicht erfolgt sind oder erst mit deutlicher Verzögerung, beziehungsweise die Anträge von Seiten der Staatsanwaltschaft erst mit deutlicher Verzögerung gestellt wurden. Aber die Teilung 231 hat nicht annähernd in vergleichbarer Weise diese Leitungsbefugnis gegenüber der Polizei ausgeübt, wie es dann später durch die Generalstaatsanwaltschaft erfolgt ist.
Da muss man sagen, es gab ja durchaus vereinzelt Staatsanwälte. Ich erinnere mich da an Staatsanwalt Winkler, noch aus der frühen Phase, der auch versucht hat, in seiner Zuständigkeit als Dezernent Fälle zu bündeln und auch genau diese Anforderungen, die du gerade geschildert hast, wahrzunehmen. Das Problem war aber, dass vor allem bei den Führungspersonen dieses Verständnis so nicht sichtbar geworden ist.
Dann habe ich eben schon angesprochen, die gestörte Kommunikation zwischen dem Staatsschutz auf Polizeiseite, dem LKA 5.3 und der Abteilung 231 bei der Staatsanwaltschaft. Das gipfelte ja dann sogar daran, dass im Zusammenhang mit der Übernahme der Ermittlungen der leitende Oberstaatsanwalt Raupach in einem Aktenvermerk festhielt, dass eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem Leiter Oberstaatsanwalt Fenner und dem LKA 53 ja nicht darstellbar ist aufgrund der gestörten Kommunikation oder des gestörten Verhältnisses. Hier hat man doch sehr gemerkt, dass es an einem strukturierten Austausch in diesem Bereich gefehlt hat, um auch eine Vertrauensbasis aufzubauen, ganz wie es Herr Feuerberg uns beschrieben hat, als Grundlage für gute gemeinsame Zusammenarbeit und es sehr vom Einzelpersonen abhängig war, ob da eine gute Zusammenarbeit stattgefunden hat oder nicht. Auch da hat uns Frau Koppers berichtet, sind jetzt Konsequenzen draus gezogen worden, indem da regelmäßige Austauschrunden vorgesehen sind. Inwiefern das jetzt im praktischen Doing auch gelebt wird, ist eine Frage, die wir jetzt noch nicht ganz klären konnten, aber das ist ein Punkt, der bei vielen Fragen, glaube ich, im Zentrum stand, weil er sowohl bei der Frage der Anregung von Maßnahmen als auch der Bearbeitung, wie schnell werden Fälle bei der Staatsanwaltschaft bearbeitet, warum werden da Fälle auseinandergezogen, warum erfolgt keine Bündelung der Maßnahmen, ging es immer auch darum, warum die Kommunikation in Richtung Polizei nicht funktioniert hat.
Und auch die Kritik von so manchen Staatsanwälten, dass ja für das Zusammenführen als Serie allein das LKA, also die Polizei, zuständig wäre, das lässt sich für uns an der Stelle nicht nachvollziehen. Erstens haben wir gerade von Seiten der Generalstaatsanwaltschaft ein anderes Bild gezeichnet bekommen, aber genauso ja von Seiten der Polizei, die ja teilweise auch versucht hat, das als Serie zu bündeln. Also spätestens seit 2017 gab es ja auch die Bemühungen in der EG Resin. Und ich erinnere mich immer wieder an dieses Bild der Aktenkartons, die zur Staatsanwaltschaft getragen worden sind, um die Fälle zusammen zu bearbeiten, die dann explizit vom damaligen Oberstaatsanwalt auseinandergerissen worden sind, wo man sich nicht mal darum bemüht hat, zu verstehen, warum denn hier plötzlich eine ganze Kiste oder ich glaube es waren zwei Kisten an Akten ins Geschäftszimmer gestellt worden sind.
Ja, und darüber hinaus, du hast das Thema Einstellungsbescheide schon angesprochen, war eben auch eine Kommunikation mit den Betroffenen der Serie durch die Abteilung 231 de facto nicht existent. Es gab diese lapidaren Einstellungsbescheide, die ja inzwischen auch nicht mehr gängige Praxis sind. Und ja, dadurch hat sich auch das, was Frau Koppers als Vertrauensverlust beschrieben hat, hatte eben auch damit zu tun, dass die Staatsanwaltschaft gar nicht versucht hat, proaktiv mit Betroffenen zu kommunizieren oder deren Perspektive empathisch in der Kommunikation mit zu berücksichtigen. Das Thema Bündelung von Verfahren haben wir heute jetzt, glaube ich, bei Herrn Feuerberg schon ausführlich dargestellt. Da hatten wir eben sehr divergierende Darstellungen zwischen dem, was die Staatsanwaltschaftsseite ausgeführt hat, wo mehr oder weniger von einer ganzen Reihe von Zeugen gesagt wurde, ja, warum soll man das bündeln? Das bringt doch nichts, Einzelbearbeitung ist doch auch gut. Und der Generalstaatsanwaltschaft, die da hier einen ganz anderen Blick drauf hat. Und auch da hat Frau Koppers uns ja ausgeführt, eine der Maßnahmen, die eben auch umgesetzt werden soll, ist, dass deutlich schneller da, wo das durch Modus operandi, durch den betroffenen Kreis oder durch den räumlichen Zusammenhang Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang von Taten geben kann, dass dann auch eine Bündelung in der Bearbeitung seitens der Staatsanwaltschaft erfolgt.
Wir sind ja von vornherein gespannt gewesen auf die Befragung der Staatsanwaltschaft, gerade auch mit dem Fokus auf Oberstaatsanwalt Fenner, mit diesem möglichen Anschein einer Befangenheit aufgrund der Aussagen eines Rechtsextremisten, dass der ja auf deren Seite sei. Da hatten wir jetzt auch viel nachgehakt. Wir konnten da kein rechtsextremes Motiv nachweisen. Das ist, glaube ich, auch relativ schwer, das in einer Vernehmung zu machen. Aber man muss schon sagen, dass da zumindest einige Fragen offen bleiben, weil die Aktenlage und das, was uns eben im Ausschuss geschildert worden ist, da ist einfach eine Lücke. Also warum kommt Thilo P. damals zu der Aussage, der stand auf unserer Seite? Das kann niemand logisch erklären. War es jetzt nur wirres Gerede, das zufällig dann über eine Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme rausgekommen sei, oder gab es da vielleicht tatsächlich auch eine Motivation, zumindest in diesen Fällen nicht genauer hinzuschauen? An der Stelle können wir das nicht aufklären, aber auf jeden Fall ist neben Oberstaatsanwalt Fenner noch ein anderer Oberstaatsanwalt nicht besonders gut aus den Vernehmungen rausgekommen.
Ja, auf den werde ich gleich eingehen. Wir konnten diese Frage nicht vollständig klären. Wir werden aber noch die Protokollantin des damaligen Gesprächs hören. Das ist zeitlich etwas versetzt stattfindend, ist der Vernehmung zwischen Thilo P. und Oberstaatsanwalt Fenner. Das werden wir noch nachholen. Der andere Oberstaatsanwalt, das war der Vorgänger von Herrn Fenner als Leiter der Staatsschutzabteilung, nämlich Oberstaatsanwalt Knispel. Der hat für mich persönlich, das habe ich, glaube ich, auch damals sehr deutlich gemacht, den erschreckendsten Auftritt hingelegt, weil der war 5 Jahre lang Leiter der Staatsschutzabteilung in der Staatsanwaltschaft und hat sich eigentlich 2 Stunden lang bei uns hingesetzt, hat gesagt, ich erinnere mich nicht an rechtsextreme Strukturen, ich erinnere mich nicht an konkrete Verfahren, ich erinnere mich nicht daran, wer bei der Polizei gearbeitet hat und wer da irgendwelche Einsatzgruppen geleitet hat. Aber Sie können sich ganz sicher sein, wir haben immer gut gearbeitet, wir haben keine Fehler gemacht und von Seiten der Staatsanwaltschaft hätte man nichts besser machen können.
Mein Highlight der Befragung war ja, dass er bereits in dem Eingangsstatement einfach seine 5 Jahre beim Staatsschutz vergessen hatte. Also schon interessant, wenn man eine Abteilung leitet, die sich mit der politisch motivierten Kriminalität beschäftigt, das einfach mal so aus dem Gedächtnis verschwindet. Und wie dann die Befragung lief, das hast du, glaube ich, gerade ziemlich auf den Punkt zusammengefasst.
Ja, und da ist natürlich schon, wenn jemand so eine Einstellung, mit so einer Einstellung offensichtlich an seine Arbeit beim Staatsschutz geht, da muss man sich nicht wundern, wenn danach die Staatsschutzabteilung nicht in gutem Zustand übergeben wird und nicht besonders effizient in der Bekämpfung von rechtsextremen Straftatenserien ist.
Also Licht und Schatten bei der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft. Wir sind an einigen Punkten durchaus klarer geworden mit dem Blick auf diese Serie, auch dass es Versäumnisse bei der Staatsanwaltschaft gab, dass man auch da vielleicht früher und intensiver den Neukölln-Komplex hätte in den Blick nehmen können und dass auch Vorwürfe, die dann im Kontext der Übernahme laut wurden, dass das politisch motiviert sei, sich durch unsere Befragungen zumindest in Luft aufgelöst haben.
Damit würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Zeugin des Tages, Vera K., die 2 zentrale Rollen bei der Polizei innehatte in unserem Untersuchungszeitraum.
Wir hatten diese Zeugin in der letzten Sitzung geladen, obwohl der Polizeikomplex schon zu Ende war, der Staatsanwaltschaftskomplex jetzt natürlich auch. Aber das lag schlicht daran, dass wir sie zuvor schon geladen hatten und es da ein Hin und Her gab bezüglich der Durchführung der Vernehmung. Jetzt hat es aber geklappt. Wir hatten die Kriminalbeamtin Vera K. bei uns im Ausschuss und die hatte nämlich eine Rolle bezüglich einmal als Leiterin der BAO Fokus. Das war dann nach Herr M., der bei uns auch ein wichtiger zentraler Zeuge war. Und sie hatte dann praktisch nach seinem Ende der Tätigkeit die BAO Fokus übernommen, aber hatte auch davor, wo sie bereits im LKA gearbeitet hatte, die EG Südost geleitet. Was war denn die EG Südost, Ampe?
Ja, die EG Südost war die erste Ermittlungsgruppe, die von Seiten des Staatsschutzes eingesetzt wurde, die sich gebündelt Fälle im Neukölln-Komplex angeguckt haben. Wobei, Neukölln-Komplex trifft hier nicht ganz zu. Die Benennung der Gruppe weist schon darauf hin, es ging um den Südosten Berlins. Es ging nämlich sowohl um Brandstiftungen an Autos im Bereich von Neukölln, als auch im Bereich insbesondere von Johannisthal, also auch im Nachbarbezirk Treptow-Köpenick, wo ein Zusammenhang vermutet wurde. Damals stand unter anderem schon Julian B. aus der Neuköllner Nazi-Szene im Fokus der Ermittlungen, aber auch Sebastian T. hat damals schon eine Rolle gespielt. Diese Ermittlungsgruppe wurde im Jahr 2015 eingesetzt, also recht früh und sogar noch vor dem Zeitraum, der dann später Auftrag der BAO Fokus wurde.
Die EG Südost, die gab es ungefähr ein Jahr, war begrenzt auf 7 bis 9 Fälle von Brandstiftung und kurz zusammengefasst, am Ende kam dabei nichts Handfestes rum. Aber natürlich wollten wir wissen, wie kam es dazu? Also sie schilderte uns, dass diese Fälle schon im Vorhinein von ihrem Dezernatsleiter gebündelt worden sind und ihr praktisch die Rolle als Leiterin der Ermittlungsgruppe zugewiesen worden ist, um genau diesen ganz eng begrenzten Komplex sich genauer anzuschauen. Wie gesagt, rausgekommen ist nichts. Da hat sich bei uns so ein bisschen die Frage gestellt und sogar bei der CDU ja, warum dann eine Ermittlungsgruppe, welchen Mehrwert hat denn das auch in der Arbeitsweise der Polizei damals gehabt?
Ja, da hat sie uns gesagt, naja, vielleicht hätte man das auch anders machen können, aber die EG Südost, also oder die Tatsache, dass sie die Leitung übernommen hat, war für sie auch eine Art Personalentwicklungsmaßnahme. Das ist keine formelle Höhergruppierung oder ähnliches, aber halt ja eine erste Funktion von Leitungsaufgaben, eine erste wichtigere Aufgabenstellung. Sie hat dann in der Folge auch nochmal ein Studium gemacht und ist in den höheren Dienst gewechselt und hat dann in der Folge später, du hast es schon angesprochen, auch aus dem höheren Dienst die Rolle der Leitung der BAO Fokus übernommen. Also sie hat dann durchaus diese Personalentwicklung, die da begonnen hat, auch durchlaufen.
Ansonsten wären aber die Fälle auch beim LKA 532, also dem organisierten Rechtsextremismus, bearbeitet worden, so einen richtigen Mehrwert dadurch, dass es da diese Bündelung in einer EG gab, der war jetzt nicht offensichtlich erkenntlich. Was aber schon auch zumindest in dem Kontext interessant ist, wenn ich mir den Bericht der Sonderermittler wieder vor Augen halte, da erinnere ich schon an die Polizeibefragung, wo uns zum ersten Mal irgendwie klar wurde, nein, das war ja gar keine stringente Weitergabe des Neukölln-Komplexes von der EG-REX in die OG-REX, in die EG Südost, in die BAO-Fokus, sondern dass das alles Gruppierungen oder unterschiedliche Einheiten waren mit unterschiedlichen Aufgaben, das gar nicht so ein fließender Übergang war. Und genauso sah es dann natürlich auch aus bei den Fällen. Einen richtigen Wissenstransfer gab es an der Stelle nicht. Frau K. ist dann nach der Tätigkeit im Dezernat für Rechtsextremismus zum Islamismus gewechselt. Er hatte dann auch gar nichts mehr mit dem Neukölln-Komplex zu tun und wurde dann berufen, eben die BAO im Jahr 2020 zu übernehmen.
Vorher hatte sie aber auch schon kurzzeitig einen Berührungspunkt zum Neukölln-Komplex, denn sie hat vor ihrer Tätigkeit als Leiterin der BAO Fokus schon, war sie schon die Kontaktperson zu den Sonderermittlerinnen, Herrn Dr. Diemer und Frau Leixenring, die im Auftrag des Senats nochmal in dem Neukölln-Komplex ermittelt haben. Da war sie eben die Person, die alle Anliegen, die die beiden hatten, erfüllen sollte, also Aktengesuche, Befragungen, die durchgeführt werden sollten etc. Das hat sie auf Seiten der Polizei koordiniert. Aber da jetzt, sagen wir mal, keine tiefere inhaltliche Aufgabe mitgehabt, sondern hat vor allen Dingen diese eben eine koordinierende Rolle und organisierende Rolle eingenommen.
Wie insgesamt auch in dieser Funktion, also wir hatten ja Herr M., der damals die BAO Fokus geleitet hat, doch als Chefermittler wahrgenommen, der auch sehr, sehr viel noch operativ in den Maßnahmen auch mit drin war. Hier war es so, dass Frau K. mehr oder weniger drei Hüte auf hatte, neben der Rolle als sogenannter SPOC, Single Point of Contact, für die Sonderermittler hatte sie eben die Leitung und Koordination der BAO Fokus als Aufgabe, die sie auch maßgeblich als koordinierende Aufgabe beschrieben hat. Und sie war Leiterin der Koordinierung Staatsschutz. Das heißt in diesem Falle die beiden Abteilungen, die für politisch motivierte Kriminalität, nämlich das LKA 5 und das LKA 8, in organisatorischen Fragen zusammenzubringen und zusammen zu koordinieren. Das hat sie dann alles als Zugleichaufgabe gemacht, was sie auch als ziemlich herausfordernd und anstrengend bezeichnet hat, beziehungsweise einfach nicht in einer 40-Stunden-Woche machbar. Und das war der Überblick, den sie dann uns gegeben hat. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf ihre Rolle eben als BAO-Fokusleiterin ein.
Ja, die BAO-Fokus hat ja insgesamt knapp 3 Jahre bestanden und sie hat uns eben beschrieben, sie hat das letzte Jahr im Prinzip die Leitung gehabt, dass das für eine besondere Aufbauorganisation ein langer Zeitraum ist. Das besondere Aufbauorganisation eher kürzer und kompakter existieren und dann auch mit dem Ziel, dass es durch die allgemeine Aufbauorganisation, also durch die normale Abteilung bearbeitet werden kann, relativ schnell wieder eingegliedert werden. Das war hier aufgrund der Größe des Komplexes und der Vielzahl an ermittelnden Beamten nicht gegeben. Das wurde dann aber entschieden, dass eben auch die BAO Fokus wieder in die allgemeine Aufbauorganisation übergehen soll und wurde Schritt für Schritt wurden die einzelnen Ermittlungsabschnitte, die es gab, von eben den direkten Ermittlungen über Datenaufbereitung, die alten Fälle, Cold Cases, unter anderem ja auch Burak Bektaş da drin, wurden Schritt für Schritt innerhalb dieses Jahres dann auch abgewickelt und überführt. Das war aber auch damit verbunden, das haben wir sie dann auch gefragt, dass es immer weniger aktive Ermittlungsansätze in diesen Bereichen gab. Es war dann, sagen wir mal, die Phase, die Generalstaatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen übernommen, dann gab es nochmal eine ganze Reihe von Ermittlungstätigkeiten und nochmal Verfolgen von offenen Strängen in den Ermittlungen und als das abgeschlossen war, hat dann bei LKA auch die Intensität nachgelassen. Dann wurde vor allen Dingen noch das jetzt auch angeklagte Verfahren zu Ende geführt und strukturiert aufbereitet, aber die, sagen wir mal, die noch offenen Stränge, die verfolgt wurden, haben doch deutlich zurückgenommen und damit auch der Personalansatz. Und schlussendlich ist es dann Oktober 2021 endgültig in die allgemeine Aufbauorganisation übergegangen.
Übrigens auch hier nochmal angemerkt, die Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft wurde als hervorragend beschrieben, wortwörtlich sogar traumhaft. Also das zu hören, bestätigt auch wieder, mit der Generalstaatsanwaltschaft lief's und mit der Staatsanwaltschaft habt ihr ja bereits gehört.
Und sie hat uns auch beschrieben, dass aus der BAO Fokus Verbesserungen in die Gesamtabteilung übernommen wurden. Dazu gehört unter anderem eine feste Ansprechpartner für Betroffene von Straftaten im Bereich Rechtsextremismus, die dann bei der Auswerteeinheit angesiedelt wurden. Dass eine Einhandbearbeitung von Fällen auch auf Seiten der Polizei, wir haben jetzt die letzten Folgen viel über die Staatsanwaltschaft geredet, aber das war ja auch Thema bei der Polizeibefragung, dass auch die früher erfolgt. Und auch an der Frage einer strukturierten Gefährderbewertung wurden nochmal Lehren aus der BAO Fokus gezogen, die dann für die Gesamtabteilung übernommen.
Also nochmal ein recht interessanter Einblick, vor allem über die Arbeit der EG Südost, zu der wir bisher relativ wenig Erkenntnisse hatten, wo uns ja zumindest der Auftrag oder die Struktur etwas klarer geworden ist. Ansonsten vieles, was sich aus unseren Befragungen schon gezeigt hat und sich einmal mehr bestätigt hat. Ich glaube, für heute können wir damit auch langsam zum Abschluss kommen und werfen dann einfach wie gewohnt nochmal einen Blick auf die nächste Sitzung. Die findet am 4. April statt. Wir haben 3 Zeuginnen und Zeugen geladen. Wie gesagt, jetzt haben wir noch ein paar Abschlusssitzungen, wo wir Zeuginnen und Zeugen hören, die wir bisher nicht hören konnten oder zu Einzelkomplexen, die jetzt nicht so einen großen Umfang haben, wie beispielsweise die Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte im Kontext des Neukölln-Komplexes.
Und bei der nächsten Sitzung, der 45. Sitzung Anfang April, da werden wir nochmal eine Ermittlerin aus der BAO Fokus als Zeugin dort haben, dann aus dem Bereich der V-Personenführung bei der Polizei einen weiteren Zeugen und werden auch nochmal zum Verfassungsschutz zurückspringen, den wir ja vor allen Dingen im zweiten Halbjahr 2024 im Fokus haben und da aus dem Bereich der Vorauswertung von G10-Maßnahmen eine weitere Zeugin.
Und dann wird es schon langsam Richtung Sommerpause gehen. Davor wird es nochmal spannender. Da werden wir dann auch die politisch Verantwortlichen in dem Zeitraum hören. Aber bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ein paar Sitzungen haben wir noch, von denen wir euch selbstverständlich berichten. Aber bis dahin sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Und auf Wiederhören.